Ich kann es nicht lassen. Ich stelle immer wieder gerne solche Predigtreihen zusammen. Sie wissen ja, dass die offiziellen Predigttexte unserer Kirche sich nach allen 6 Jahren wiederholen. Und ich bin ja schon 13 Jahre da. Und da nehme ich auch immer wieder Bibelabschnitte im Zusammenhang. Dann meine ich, rede das von Sonntag zu Sonntag stärker. Und ich wollte nun aus dem Jesaja-Buch, dort von Kapitel 40 bis 55, einige Abschnitte den Predigten bis zum Karfreitag zugrunde legen. Wir haben heute Jesaja 40, Vers 26 bis 31, in unseren Bibeln, Seite 682. Das Gesamtthema soll über dieser Reihe heißen, so macht Gott Mut. Wie Menschen Mut machen, das kennen Sie. Menschen sagen immer, das kannst du. Die behaupten immer etwas, was gar nicht gedeckt ist. In der Bibel steht nie das Wort, das kannst du, sondern Gott kann. Und du kannst Gott trauen. Das ist was anderes. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und junge Burschen straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Herr, vollbring du dieses Wunder auch bei uns und bei den Müden unter uns. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die olympischen Wettkämpfe in Sarajevo liegen hinter uns. Vielleicht haben Sie es auch so ein wenig mitbekommen, wie spannend das sein kann, wenn dann die Nachrichten kommen und die Erwartungen der Zuschauer und der Reporter, der muss eine Medaille kriegen. Und dann sprechen Sie immer schon von dem, der seit Tagen der Favorit ist. Und er trägt die Ehre der Nation und die Erwartungen der vielen, die dann das verfolgen in den Rundfunkgeräten und an den Fernsehapparaten. Und dann passiert das Schlimme. Der, von dem alle die große Leistung erwartet haben, der versagt. Ach, der arme Eistänzer, der seine Runden so wunderbar dreht und nur, wie sagt der Reporter so geschwind, ach, dieser Patzer, was ist denn das, dieser Patzer? Und dann geht schon los, wer von uns kann es denn besser? Der Kommentator nicht, die Zuschauer nicht, er ist ja immer noch einer der Besten, aber alles erregt sich und dann lenkt die Kamera so schnell den Blick von ihm weg und dann wird der andere gefeiert, der oben auf dem Podest steht und es wird sehr still. Vielleicht hat er noch ein paar Freunde, die ihn zu Hause begrüßen und sagen, nimm's nicht so schwer. Aber dann vergisst man ihn sehr schnell, wenn er die höchste Leistung nicht mehr erbringt. Wer macht denn diese Erwartungen und drückt so arme Menschen so hoch hinauf und lässt sie dann plötzlich wieder hinunterplumpsen? Dabei kann das doch jedem besten Könner einmal passieren, dass er bei seiner Pirouette auskleidet und kurz den Boden touchiert oder dass er beim Slalom im Nebel eine Stange verfehlt und irgendwie sich dort falsch einfädelt. Oder dass einer dieser glänzenden Eishockey-Torwarte es ausgerechnet erleben muss, dass der Puck bei ihm abspringt und dann noch ins Tor geht. Zwischen den Händen hindurch. So ärgerlich. Aber das ist doch menschlich. Und darum ist so komisch bei uns Menschen, dass wir dauernd so große Erwartungen haben von Menschen. Und uns dauernd das Märchen erzählen, als ob der Mensch zu allerhöchsten Leistungen fähig wäre. Ja, kann sehr viel erreichen. Aber dann kommen die großen Enttäuschungen dennoch. Man müsste sich jetzt einmal kritisch überlegen, wie oft wir anderen auch so Mut zusprechen. Du musst dich nur anstrengen. Oder wenn wir Alten oder Kranken sagen, Mutter, du darfst dich jetzt nicht fallen lassen. Du musst jetzt deinen ganzen Willen zusammennehmen. Sagen sie, ist das eigentlich fair, was wir da treiben? Obwohl wir doch selber wissen, dass der Wille gar nicht zu diesen letzten Leistungen fähig ist. Und darum wundert es mich nicht, dass es in unserer Zeit so viel seelisch Kranke und Zerbrochene gibt, die das gar nicht mehr können, sich aufschwingen. Wir lesen zwar noch die Geschichten, die uns immer wieder angeboten werden in den Illustrierten von solchen Übermenschen, dass sich da einer monatelang im Urwald Australiens oder Afrikas oder Südamerikas durchkämpft, allein. Die Rettungskolonnen haben ihn schon lang aufgegeben. Und dann steht das immer hinter den Geschichten, das ist der Mensch, wenn er nur will, dann kann er hochgehen und kann alles überwinden. Stimmt ja nicht. Wir wissen so viel, wie dann auch bei diesen großen Menschen das kommt, dass wir am Ende Bettler sind. Und dass die große Siegeskette abreißt und dann muss die Niederlage bewältigt werden. Und von der Niederlage redet man so oft nicht. Und gottlose Menschen unserer Tage reden noch weniger von der Niederlage. Sie wollen sich immer drüber betrügen und so tun, als ob wir immer die Erfolgreichen wären, die alles meistern. Das Sterben werden wir schon irgendwie hinkriegen, das wird schon weitergehen, die Nöte werden wir hinkriegen. Ich bin so froh, dass die Bibel immer wieder von den Schwachen und von den Müden spricht. Schauen Sie sich mal um. Ich sage noch einmal, Menschen ohne Gott, die wollen gar nie zugeben, dass sie schwach sind oder müde und verzagt. Und Gott spricht uns ganz einfach darauf an. Und er weiß, was uns im Innersten bewegt. Darum mein erster Punkt. Gott ruft dich. Er spricht hinein damals, als das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft war. Sie haben sich ja über Jahrhunderte hinweg gegen das Wort der Propheten hindurch betrogen und gesagt, wir werden unsere Selbstständigkeit in Jerusalem schon behaupten können in diesem Kräftespiel der Politik. Die Propheten haben gewarnt, wenn ihr Gott verliert, wenn ihr Gott nicht traut, dann fallt er in unermessliche Tiefen. Und diese babylonische Gefangenschaft, das war das Ende ihrer Staatsselbstständigkeit, das Ende ihrer Volkseinheit. Und da saßen sie und hatten vor Augen diese großen, mächtigen Kolossalbauten Babels. Das waren ja schon die Stadtmauern so dick, dass man mit Gespannen nebeneinander oben auf den Mauern fahren konnte. Und was wollen sie denn, die dort in den Internierungslagern Babels lebten, was sollen sie denn tun? Und sie wussten genau, dass sie sich gar keinen Mut mehr zusprechen konnten, weil ihre Lage verfahren und hoffnungslos war. Sie konnten ja nichts mehr tun. Und wenn sie sich trösten wollten mit Gott, dann mussten sie sagen, es ist unsere Schuld und wir haben es uns selbst eingebrockt. Das ist ja die Ursache so schwerer Depressionen bei uns, dass wir sagen müssen, Gott sucht bei mir Sünden vergangener Zeiten heim. Und das, was ich jetzt erlebe, habe ich verdient. Das ist Schuld, wenn wir einmal Menschen ansehen in der Bibel, die sehr viel gelitten haben. Bei Hiob, dann sagt Hiob, Gott hat mir meinen Weg verzäunt. Das ist nicht das Schicksal und nicht Menschen. Gott macht den Weg zu und ich kann nicht mehr weitergehen. Jeremia sagt, Gott vermauert mir meinen Weg mit Quadern. Das wissen nur die Gläubigen richtig zu deuten, warum wir manchmal im Leben so schwer geführt werden, warum es manchmal nicht mehr weitergeht. Das sind nicht bloß einzelne Niederlagen, die man irgendwie überspielen kann, sondern Gott stellt sich uns in den Weg und streitet wider uns. Das kann man erleben auch, wenn man im Dienst für Gott tätig ist. Darum hat damals Israel so gesprochen, wie es seitdem viele Verzagte und Resignierte und Müde gesprochen haben. Mein Weg ist dem Herrn verborgen. Gott weiß nicht, wie es mir geht. Er hat mich, so sieht's aus, einfach vergessen und auf der Seite liegen lassen. Mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Und dann fängt Gott an und ruft diesen Müden und Verzagten einfach zu, hebe deine Augen auf in die Höhe. Und da meint Gott, sieh einmal die Weite des Sternenhimmels an. Uns überrascht das. Aber Gott geht den Müden auf eine ganz eigene Art nach, so wie sie es gerade verstehen können. Und bis heute bleibt das ja selbst für einen modernen Denker, bis an sein Ende nie zu ergründen, die Geheimnisse der Sternenwelt. 30 Milliarden Sterne dort oben. Und jeder dieser Sterne hat seine Bahn von Gott zugewiesen. Und wenn nur einige dieser Sterne von ihrer Bahn kommen, dann kommt das ganze Himmelsgefüge aus seinem Gleichgewicht und stürzt in sich zusammen. Wo kein Fernrohr heute hindringen kann, dort reicht der Arm Gottes hin. Gott kennt sie alle mit Namen. Bei Gott gibt es keine Unbekannten. Gott kennt dich, dich kennt er und er weiß um dich und er hat diese Schöpfung in seiner Hand. Ich verstehe wenig von der Naturwissenschaft. Manche Predigthörer, die verzweifeln immer wieder, wenn ich naturwissenschaftliche Dinge eingreife, aber ich habe mit meinem Laienverstand mir so ein paar kleine Dinge zusammengetan. Die Sonne, die uns bescheint, fasst in ihrer Größe 1,3 Millionen Erden. Und der Sirius ist 500 Mal heller als die Sonne. Und der Orion ist 21 Millionen Mal größer als die Sonne. Das verstehe ich nicht mehr. Hebe deine Augen auf in die Höhe. Du darfst dich in diesem mächtigen Gott bergen. Er ruft dich mit Namen. Dein Leben, auch in der Todesstunde, ist Gott nicht unbekannt. Du darfst dich in seine Hand fallen lassen. Ich las in einem Kommentar, wie in der Französischen Revolution der Konvent damals beschlossen hat, man solle alle Erinnerungszeichen an die christliche Religion abschaffen. Und dann sei einer aus dem Konvent aufgestanden und hätte nur gesagt, die da oben, die Sterne, die werdet ihr nicht abschaffen. Das Erinnerungszeichen an die Macht und Größe Gottes, dass man nur staunen kann, was er hier mir zusagen lässt. Nimm's doch über den Sternen an, dass Gott dich sucht und dass er dich meint. Dass man nur staunen kann, dort ist es mir fest zugesagt. Und wenn man dann in der Schwermutshöhle steckt und immer weiter weiß, schau auf! Aber ich möchte es weiterführen mit einem zweiten Gedanken. Blicke auf den Herrn. Das wäre ein wenig verkürzt, wenn man dort bei den Sternen stehen bleiben würde. Das gibt's ja immer wieder, dass allerhand Denker und Dichter uns an die Sterne erinnert haben und uns die Schönheiten der Natur als einen Trost zeigen wollen. Es gibt auch heidnische Religionen, die zu ganz anderen und falschen und gottlosen Schlussfolgerungen aus den Sternen kommen. Darum bleibt die Bibel bestimmt nicht dort stehen, dass uns die Sterne trösten können. Da heißt es ja dann auf einmal, aber die auf den Herrn harren. Und wenn die Bibel dieses Wort vom Herrn sagt, dann meint sie dieses Herrscheramt Gottes, das diese ganze Welt umgreift bis zu jenem Tage, wo Gott seine neue Welt bringt. Die auf diesen Herrn harren, das steht in einem Gegensatz zu den Männern. Das ist sicher immer so, dass Männer sich etwas einbilden auf ihre Kraft und auf ihre Leistung. Und dann wird in der Bibel immer nur so ganz nüchtern gesagt, Männer werden müde und matt. Und die jungen Burschen, die so stolz in ihrer aufschäumenden Jugendkraft daherleben, die kippen aus ihren Schuhen. Aber, jetzt dieses große Aber, die auf den Herrn harren, die ihn vor Augen haben, die leben ganz, ganz anders. Und darum ist es für Schwermütige und Traurige der einzige Blick, den sie haben können, dass sie ganz stark auf Jesus blicken. Dort kommt uns dieser Herr so mächtig vor die Augen. Der will, dass wir unseren Blick auf ihn fixieren. In der Schwermut, in der Traurigkeit, nicht an den Sternen stehen bleiben. Auf ihn schauen. Ich habe mich lange gefragt, warum hier Gott diese Menschen in der babylonischen Gefangenschaft und uns alle mit diesen beiden Namen Jakob und Israel anredet. Und dann kam es mir erst wieder, mit Jakob und Israel sind ja zwei Typen menschlichen Verhaltens umschrieben. Dieser Jakob war von Hause aus ein schwächlicher Junge. Er war ein häuslicher Knabe. Aber dann hat er seine ganze List zusammengenommen und hat sein Leben meistern wollen. Und jeder von uns ist so ein Trickreicher, der versucht, sein Leben zu überwinden und sich im Beruf durchzuschlagen und das im Leben zu was zu bringen und sich was aufzubauen. Dabei war das Leben Jakobs von schweren Schlägen gezeichnet. Er musste fliehen, sein Bruder war hinterm her und er hat sich, toll, wie so ein Stehaufmännchen, immer wieder kam er auf die Füße. Wenn Sie meinen, das sei die Durchhilfe Gottes, dann haben Sie es nicht begriffen. Selbst wenn Sie meinen, Sie bringen es zu etwas, Jakob es zu großen Herden gebracht hat, er war sicher stolz darauf, das war es noch nicht. Viel später kam die Stunde, wo er am Jabbokfluss stand. Und es wurde Abend und es wurde dunkel und er musste seinem Bruder Esau entgegengehen. Und es gibt diese Stunden im Leben der erfolgreichen Leute unter uns, wo sie am Ende ihres Lebens spüren, eigentlich habe ich gar nichts. Und ich kann nicht mal meinem Bruder entgegengehen und ich weiß nicht, ob er mich leben lässt. Angst. Und das Spüren, mein Leben ist trotz der großen Viehherden oder des Erfolgs oder der Ehre, die sie haben, gar nichts wert. Birgt er sich in dieser Nacht in diesem Herrn? Ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Sie kommen in ihrem ganzen Leben nie weiter, als wie wenn sie, so hat Jesus gesagt, ein Kind sich birgt in der mächtigen Hand des Vaters. Und glaube es nie mehr. Und über das wachsen sie nie hinaus. Darum Jakob und Israel. Da wurde Israel genannt mit dem neuen Namen dessen, der auf Gott traute und ihm glaubte. Wir haben das in unserer Bibelstunde jetzt über viele Male hindurch verfolgt, wie dieser Jakob weitergeführt wird als sein Sohn Josef. So wird ihm gemeldet, umgekommen sei und nicht mehr lebt. Und dann ist er jahrelang im Dunkeln, dieser Jakob. Aber er ist ein Israel geworden, ein Gottesstreiter, der sich in Gott birgt. Wir wollen nachher das schöne Lied singen von Johann Christoph Blumhardt. Sei still zu Gott, der wunderbar zu sein noch nicht vergessen hat. Harr seiner fest und glaubst, dass er erscheint und zeige mit der Tat, wie leicht ihm's ist in allen Dingen. Das Herrlichste noch zu vollbringen, sei still zu Gott. Ich will noch einen letzten Punkt anschließen. Er macht dich stark. Da wird dieses schöne Bild noch einmal ausgemalt, das wir schon oft gehört haben und das uns ganz tief anspricht von dem Adler. Ich wollte jetzt einen Film zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrer Biologie noch so fest sind, wie die Adler ihre Nester bauen und dann, wie sie über diese steilen, hunderte Meter hohen Felsklippen mit ihrem sicheren Flug hinweggehen. Sie wissen doch, ich bin ein Schwindler. Also ein Mann, der leicht schwindelt an den Berg abhängen, aber wie da so ein Adler drüber geht, ohne Angst, in dieser großen Sicherheit, dann wissen Sie, was die Bibel mit diesem Bild sagen will. Wir, die wir zittern, wenn wir an die Abgründe der Schwermut heran müssen. Und wie ist das, wenn wir morgen oder übermorgen an ein Grab treten müssen oder uns in die Hände eines Chirurgen legen lassen müssen, kann man dann so seine Adlerflüge machen, so oben weg? Da hat man dieses Bild leider in der frühen Christenheit schon ganz schnell umgezeichnet und das Bild des Phönix aus der Asche. So oft gemacht mit christlichen Symbolen, man findet es ab und zu an Kirchen. das Bild des Phönix aus der Asche war etwas völlig anderes. Das ist ein Bild des Heidentums von der Sonnengottheit. Und das können Sie bei so vielen freichristlichen Beerdigungen hören, wo dann die Menschen sagen, wir geben den Leib ins Feuer und dann wird das Neue wunderbar erstehen. Wo gibt es in dieser Welt des Todes ein Feuer, aus dem Neues entsteht? Ich kenne dieses Feuer nicht. In dieser Welt gibt es nur elendes Verderben und Zerstören. Die Menschen fühlen das auch ganz richtig im Blick auf die Atomgefahren unserer Welt. Wenn das mit dem Phönix aus der Asche stimmen würde, dann soll man das mal sagen anlässlich der Kriegsgefahren, die auch über unserer Welt liegen können. Phönix aus der Asche, er wird nur neu und wunderbar erstehen. Lasst alles zusammenbrechen. Das ist doch eine Lüge, mit der man sich tröstet. Das meint die Bibel nie. Das hat Jesus viel ernster genommen und darum hilft mir das so, wie Jesus in die Todestiefen hinunterging, zitternd und zagend und spürte, was das ist, ausgeliefert zu sein, diesen dunklen Mächten. Doch hat uns Jesus eine lebendige und große Hoffnung gegeben, seiner Auferstehung. Es geht um nichts anderes, als dass Jesus, der Auferstandene, in meinem Leben Platz greifen will. Es geht nicht um irgendwelche Naturgesetze, die gibt es nicht. Es gibt nur das eine Wunder, das in Jesus Christus liegt. Darum hat Paulus gesagt, ich will immer mehr ihn erkennen, ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Ich will immer mehr in ihm erfunden sein. Und dann vermag ich alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich bin so dankbar, dass wir auch in unserer Gemeinde das Leiden mancher unter uns mittragen dürfen. Und das ist gut so, dass wir es auch namentlich wissen, auch unsere Familie Rathmann mit ihrem an Leukämie erkrankten einjährigen Kind. Und wie er uns auch wieder jetzt in einem Brief teilhaben lässt aus der Universitätsklinik in Tübingen mit dem Wort, lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen, denn der Herr ist ein großer Gott. Ja, lassen Sie uns mit allen, die so treu für unsere Melanie beten, vor Jesu Angesicht treten. Es ist vor uns noch ein langer Weg mit viel Unsicherheit und Risiken. Aber gestern Abend gab es doch das zweite kleine Wunder unseres Herrn. Die Rückenmarkpunktion verlief leider sehr schwierig und so weiter. Aber es sind die Krebszellen im Knochenmark durch die Chemotherapie vernichtet, laut Äußerung des Professors. Das beste Ergebnis, was man bis jetzt erhoffen kann. Aber es wird noch ein langer Weg sein. Das sind nie die Sprüche, die dann Leute so machen. Hoppla hopp und das Wunder passiert. Die auf ihn harren, die stundenlang wachen in der Nacht und nicht bloß die Zeichen Jesu in der Gesundheit haben, sondern auch die Grüße, die eine Gemeinde mobilisiert. Ein Kärtlein, das geschrieben wird, wo man Anteil nimmt und spürt, wir gehören zusammen, wir sind eine Bruderschaft, die das mitträgt, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, die haben das nicht in sich, wie ein Paket, aus dem man jede Menge rausholt, sondern die warten und harren. Ich habe das vielen auch erzählt von meiner Reise. Ich will nur noch die, die es kennen, daran erinnern, wie das für mich ein so erschütterndes Erlebnis war, wie ich dort in Mombasa dieses Krankenhaus für die Blinden sah, wo dieser amerikanische Doktor war, 29-jährig, der Doktor Kreist. Und seine Frau, Mutter von drei Kindern, bei der Geburt des dritten Kindes spastisch gelähmt. Dort sitzt sie im Rollstuhl. Warum lässt das Gott auf einem Menschen liegen, der doch im Missionsdienst seine ganze Kraft hergeben will und der nur brennt, Gott zu dienen? Weil Gott seine größten Wunder vollbringt in der Tiefe. Und da sind Kranke unter uns in der Gemeinde, an die wir denken, denen man Glieder amputieren musste und die das Sterben einüben müssen. Das ist nicht der Phönix aus der Asche, den gibt es gar nicht. Das gibt es vielleicht bei den Gottlosen in den Wundergeschichten, die in der Zeitung stehen. Die Glaubenden werden Wege geführt, wo sie auf den Herrn harren und dann ihre Adlerflüge machen. Menschen, die jahrelang gelähmt im Bett liegen, andere, die viel Leid mit ihren Kindern erleben, aber die auf den Herrn harren und darum reden. Ich glaube, darum rede ich und die kräftig reden und die Nähe Jesu erfahren. Er macht dich stark. Fixiere dich ganz auf Jesus. In ihm sein, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Und jetzt bitte ich Sie, nehmen Sie Ihre Schwachheit an. Sagen Sie Ja dazu. Jakob hat lang gebraucht, bis er sagte, ja Herr, da bin ich. Ich bin nicht der Traumtänzer auf dem Eis. Ich bin nicht der, der auf dem Podest steht. Ich bin nicht der Könner. Herr, du weißt alles, aber dir traue ich, dir folge ich und du wirst mich auffahren lassen wie Adler. Dass ich laufe und nicht matt werde, dass ich wandle und nicht müde werde. Bis ins hohe Alter hinein. Amen.